Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Dopamin ist ein Neurotransmitter, das heißt ein Botenstoff, der Informationen von einer Nervenzelle zur anderen bringt. Umgangssprachlich wird Dopamin oft auch als Glückshormon bezeichnet.
Was ist Dopamin? Was bewirkt es in meinem Körper? Wie kann es sein, dass ein Neurotransmitter so viele Dinge macht und so viele entgegengesetzte Dinge macht? Er ist Taxifahrer und beginnt seine Kunden gratis zu fahren. Danach fängt er nicht nur an, seine Kunden gratis zu fahren, sondern er schenkt den Kunden, wenn er sie gratis fährt, auch noch Geld.
Für das Verhalten dieses Taxifahrers gibt es einen medizinischen Fachbegriff: Reckless Generosity. Auf Deutsch in etwa rücksichtslose Großzügigkeit. Und die ist ein Nebeneffekt von Dopamin. Was Dopamin alles machen kann, warum es so wichtig und so vielseitig ist, das erzählt Stefanie Hirschbichler gleich anhand vieler Beispiele und oft kurioser Geschichten. Stefanie Hirschbichler ist Neurologin und leitet die Spezialambulanz für Bewegungsstörungen am Universitätsklinikum St. Pölten in Österreich. Ihr Vortrag hat den Titel »Was macht Dopamin mit mir?« Sie hat ihn am 25. Januar 2025 in Luzern in der Schweiz gehalten, auf dem AHA-Festival für Wissen.
Beginnen möchte ich das Ganze mit einer Geschichte. Also ich komme ja eigentlich aus der klinischen Ecke. Ich bin Neurologin, beschäftige mich mit dem Dopamin vor allem im Kontext der Krankheit auch, neurologischen Erkrankungen. Und deswegen habe ich einen Patienten mitgebracht. Das ist ein Fall, der auch hier in der Schweiz publiziert wurde oder weltweit publiziert wurde, aber hier aus der Schweiz kam. Er heißt natürlich nicht Werner, aber die Geschichte ist offiziell publiziert. Also Werner ist 56 Jahre alt und es geht ihm eigentlich gut. Er ist ein aktiver Mann, er hat einen Sohn, er ist verheiratet und er hat ein sehr extravagantes Hobby, er fährt gern Autorennen. Das passt, weil er ist Autohändler, hat Zugriff auf sehr teure und tolle Autos, liebt so ein bisschen das Risiko, die Geschwindigkeit, ist sehr sozial und beruflich auch sehr erfolgreich und er ist bislang gesund. Es gibt eigentlich nichts zu beanstanden. Werner allerdings verändert sich. Die Frau bemerkt einen Rückzug, er hat weniger Lust, Dinge gemeinsam zu unternehmen, weniger Lust auf gemeinsame Aktivitäten, macht weniger Sport. Projekte schiebt er zunehmend auf, auch im Autohandel gibt er immer wieder Aufgaben gerne an seinen Sohn ab. Und auch in der Arbeit merkt er bei der Computerarbeit, das Doppelklicken fällt ihm schwer, das Zuknöpfen seiner Hemden fällt ihm zunehmend schwer, die Feinmotorik hat sich verändert, die Schrift verändert sich leicht, also schreibt kleiner, krakeliger, zittriger. Er zieht sich deswegen mehr zurück, weil er schämt sich irgendwie für diese fehlenden Fähigkeiten oder diesen Abbau seiner Fähigkeiten. Außerdem beginnt er Schmerzen zu haben, muskuläre Schmerzen. Die Muskeln werden steif, er hat vor allem im Nackenbereich Probleme. Auch beim Autofahren schmerzt ihn das. Er zieht sich zurück. Anschließend geht Werner dann zum Arzt. Der Arzt stellt eine Diagnose, glasklar, beginnt auch mit einer medikamentösen Behandlung. Die Art und die Diagnose möchte ich Ihnen noch kurz vorenthalten, aber sobald die Therapie beginnt, geht es ihm deutlich besser. Er ist weniger depressiv, er ist wieder sozialer, er engagiert sich wieder mehr und alle sind eigentlich sehr froh, dass sie ihren alten Werner wieder zurückhaben. Aber in den nächsten 4 Jahren wird Werner insgesamt 2,9 Millionen Schweizer Franken. Und das ist keine Geschichte. 2,9 Millionen Schweizer Franken seines Privatvermögens an diese Massagetherapeutin verschenken bzw. verleihen. Wird diese aber nie mehr wieder zurückbekommen, weil die Massagetherapeutin selbst an einer Spielsucht leidet und das Geld verspielt. Er bringt damit seine Familie natürlich in massiven Schwierigkeiten. Seine Firma steht vor der Insolvenz, die Ehe leidet natürlich massiv. Und obwohl diese Geschichte natürlich auch eine Art komischen Charakter hat, ist es natürlich für ihn und seine Familie eine absolute Katastrophe. Jetzt stellt sich aber die Kernfrage, nette Geschichte am Anfang, was hat das alles mit Dopamin zu tun? Er ist einer von drei Parkinson-Patienten, die eben in dieser Serie von der Uniklinik Bern publiziert wurden, die nach einer dopaminergen Behandlung, also nach dem Ausgleich des Dopaminmangels, der durch die Parkinson-Erkrankung verursacht wird, eine sogenannte Reckless Generosity entwickelt hat, also eine rücksichtslose Großzügigkeit, die er nicht hat verhindern können und gegen die er machtlos war, weil es eine Nebenwirkung seiner Therapie ist. Werner hat also Parkinson und der Mangel im Dopamin hat zunächst diese ganzen Symptome wie Zittern, Feinmotorikstörung, diese Muskelsteifigkeit, die wir Rigor nennen und eine allgemeine Verlangsamung seiner Bewegungen, die wir Bradykinese nennen im Fachjargon, bemerkt. Aber auch die Anhedonie und die Antriebslust sowie die depressive Stimmungslage können wir auf den Dopaminmangel zurückführen. Also das sind schon mal die ersten Hinweise, was kann Dopamin alles machen oder was bleibt aus, wenn es nicht vorhanden ist. Nach Beginn dieser spezifischen Therapie, die der Arzt verordnet hat, das ist aus der Gruppe der Dopaminagonisten ein Medikament, das eben in den letzten Jahren auch in Verruf geraten ist, eben weil diese Nebenwirkungen auch dieser Großzügigkeit, aber auch anderer Impulskontrollstörungen, wie wir sie nennen, also einer Sache nachgehen zu müssen, obwohl man vielleicht weiß, dass sie nicht sinnvoll ist, eine bekannte Nebenwirkung darstellen. Er hat sie eben im Sinne dieser Großzügigkeit bekommen. Die Krux an der Geschichte ist, dass Patienten, die mit diesen Medikamenten behandelt werden, sich besser fühlen, sich toll fühlen, wieder sie selbst sind, sich gestärkt fühlen, manchmal sogar Persönlichkeitsmerkmale entwickeln, die gar nicht ihrer Ursprungspersönlichkeit entsprechen. Plötzlich ganz offen zu sein, nicht mehr schüchtern, plötzlich die Rampensau sein zu wollen, sozusagen, die man aber nie war im Leben. Und das macht es schwierig, diese Patienten dann von diesen Medikamenten auch wieder abzugewöhnen, weil natürlich mit dem Abflauen der Dopaminspiegel dann auch wieder dieses Well-Being-Gefühl, diese Großartigkeit auch weggeht. Bei Werner ist es eben eine spezielle Art der Impulskontrollstörung, aber die Impulskontrollstörungen, die ausgelöst werden eben durch einen Dopaminüberschuss, die sind gut beschrieben. Klischeeartigerweise entwickeln Frauen mit Parkinson gerne eine Ess- oder eine Kaufsucht. Und Männer sehr gerne eine Spielsucht oder eine sexuelle Enthemmung. Das sind natürlich komplette Klischees, denen ich mich auch sehr ungern unterwerfe, aber rein statistisch gesehen und publiziert sozusagen erforscht, ist es tatsächlich so, dass es da auch eine Geschlechterdifferenz gibt. Es ist so, dass diese Patienten auch eine verminderte Fähigkeit haben, von schlechten Erfahrungen zu lernen, weil auch der Patient hat ja nicht 2,9 Millionen Franken auf einmal hier in einem Koffer übergeben, sondern er leiht mal 10.000, er leiht mal 30.000 und auch obwohl er beim 20. Mal weiß, dass er das Geld nicht wieder zurückbekommen wird, kann er auch beim 21. Mal, wenn er gefragt wird, nicht widerstehen und borgt das Geld wieder her. Der Betroffene selbst schätzt aber diese Impulskontrollstörungen oft ganz anders ein, sieht oft den Krankheitswert nicht und würde deswegen sich oft auch nicht zum Arzt begeben, wenn er diese Nebenwirkungen spürt, vielleicht auch aus Scham, vielleicht auch, weil sie ihm nicht so auffallen. Dementsprechend ist es für uns Kliniker extrem wichtig, die Patienten ausführlich darüber aufzuklären und vor allem auch Familienmitglieder in diese Therapiestrategie mit einzubinden. Dass Werner eben kein Einzelfall ist, sagen auch Case 1 und 2, Werner war 3. Da gab es noch eben einen 49-jährigen Mann, der begonnen hat nach Beginn eben mit derselben Wirkstoffklasse, mit diesem Rohypnol. Exzessiv, und grundsätzlich klingt das alles sehr schön am Anfang. Er hat 3 Asylbewerber gefunden, die er gerne unterstützen möchte. Er hilft ihnen bei administrativen Tätigkeiten. Einen lässt er dann bei sich im Haus wohnen. Dann beginnt er Geld zu verschenken, auch 15.000 Franken. Als er selbst keines mehr hat, borgt er sich von seinen Eltern. Dann verliert er nach 33 Jahren seinen Job, weil er sich dort zu risikoaffin zeigt und das Geld, offensichtlich nicht gut verwaltet, das ihm da zur Verwaltung übergeben worden ist. Er berichtet auch über Binge-Eating. Also auch er als Mann hat eine Essstörung entwickelt und er beginnt auch sexuelle Interaktionen mit Männern zu suchen, was grundsätzlich sonst in den 48 Jahren vor der Therapie nicht seiner Persönlichkeit entsprochen hat. Ähnlich auch der zweite Fall, 47-jähriger Mann, der auch ein Pramipexol bekommt, ein Dopaminagonist, also auch der Dopaminspiegel steigt. Er ist Taxifahrer und beginnt seine Kunden gratis zu fahren. Danach fängt er nicht nur an, seine Kunden gratis zu fahren, sondern er schenkt den Kunden, wenn er sie gratis fährt, auch noch Geld. Und er fühlt sich so verantwortlich für die und fühlt so viel Mitgefühl für diese Menschen, die offensichtlich auch Schicksale berichten, dass er dann nicht aufhören kann. Außerdem geht er an die Börse, verliert 27.000 Schweizer Franken an der Börse, leiht sich wieder Geld vom Bruder aus. Also das zieht dann auch Familien mit rein, diese ganze Geschichte. Hat auch eine erhöhte Libido wiederum, konsumiert regelmäßig Pornografie und beginnt auch Prostituierte aufzusuchen. Also das sind durchaus lebensverändernde Geschichten. Aber damit erstmal zu einem Überblick über meinen Vortrag. Ich möchte mit Ihnen heute besprechen, was ist Dopamin, was bewirkt es in meinem Körper. Einige Beispiele zum Thema Dopamin und Krankheit habe ich mitgebracht. Und dann auch nochmal ganz zum Schluss, wo befindet sich dieses Dopamin oder wie finden wir die Balance zwischen Lifestyle, Brain Hacking, Leistungsoptimierung mit Dopamin und aber Sucht und Missbrauch. Also Dopamin, wir haben schon gehört, der Superstar unter den Neurotransmittern. Was ist ein Neurotransmitter? Ein biochemischer Stoff, der entweder Signale zwischen Nervenzellen oder zwischen einer Nervenzelle und einer anderen Körperzelle weitergibt und entweder verstärken oder vermindern kann, also modulieren kann. Dopamin ist grundsätzlich aus der Gruppe der Katecholamine und ist ein exzitatorischer Neurotransmitter. Das heißt also, er erregt grundsätzlich. Man würde dann meinen, ich habe einen Botenstoff, der erregt eine Zelle, der wird eine Funktion haben und wenn er nicht da ist, erregt er nicht und damit hat sich die Geschichte. Aber ganz so einfach ist es eben beim Dopamin nicht. Er wird im Gehirn und im Nebennierenmark produziert und entsteht aus dem Tyrosin, das ist eine Aminosäure. Ich habe nicht vorgehabt, das im Detail mit Ihnen durchzugehen, aber aus Tyrosin entsteht ein Vorläufer des Dopamins, dann das Dopamin selbst. Und vielleicht ganz interessant, weil Adrenalin oder Epinephrin sagt Ihnen sicher auch was. Das sind dann sozusagen Stufen, die nach dem Dopamin eigentlich aus demselben Stoff entstehen. Tyrosin ist in unterschiedlichen Lebensmitteln vorhanden, zum Beispiel in Käse, Hühnerfleisch, Schweinefleisch. Also das nehmen wir regelmäßig zu uns. Sie interagieren aber mit unzähligen anderen Botenstoffen im Körper, seien es Neurotransmitter oder Hormone, zum Beispiel auch das Serotonin, Endorphin oder Oxytocin, das vielleicht manche von Ihnen als Kuschelhormon so eben auch etwas spüren hier im Saal. Was bewirkt es also in unserem Körper? Dopamin, haben wir gesagt, überträgt elektrische Signale. Es wird oft als das Glückshormon bezeichnet. Es wird ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel berufliche Erfolge erleben oder beim Shopping oder beim Sex, nach dem Sport. Das Runner's High kennen sicher viele. Oder auch durch Essen oder ein schönes Glas Wein können wir jeweils dieses Glücksgefühl auslösen. Und auch schon bevor wir das konsumieren, weiß der Körper, was uns erwartet, alleine schon, indem wir motiviert sind, diesen Plan anzugehen und lässt dieses schöne, wohlige Gefühl entstehen. Es hat damit eine Schlüsselrolle in Belohnungsprozessen und Motivation. Ich habe meinen PhD zum Thema Motivation und Dopamin gemacht, was eine eigene paradoxe Dynamik entwickelt hat, so an manchen Abenden gegen 21.30 Uhr. Verantwortlich ist das Dopamin auch für das sogenannte Wanting and Craving, also dieses ganz dringende Verlangen, das dann später auch in der Entstehung von Suchtkrankheiten eine wichtige Rolle spielt. Aber es hat natürlich dann in dem Fall auch eine Rolle im gelernten Verhalten. Weil wenn ich weiß, ich mache jetzt Sport und danach geht es mir gut, das ist ein positives Lernen, dann denke ich mir beim nächsten Mal, jetzt mache ich wieder Sport, weil dann geht es mir wieder gut. Und damit entstehen auch Verhaltensweisen und Routinen und wir lernen sozusagen, was uns gut tut. Abgesehen davon macht Dopamin auch noch alles das. Es ist wichtig für das Arbeitsgedächtnis, für Schmerzverarbeitung, für den Tag-Nacht-Zyklus, fürs Lernen, haben wir gesagt, für aber auch Drogenabusus und Suchtverhalten. Es hat sogar als Hormon Einfluss auf die Brustmilchentwicklung von Müttern. Es kann aber auch Halluzinationen und Paranoia auslösen. Wir haben gehört, beim Beispiel von Werner, es macht depressiv, wenn es zu wenig da ist. Aber es kann natürlich eben auch impulsiv machen, wenn es zu viel da ist. Also wie kann es sein, dass ein Neurotransmitter so viele Dinge macht und so viele entgegengesetzte Dinge macht, obwohl es ja eigentlich ein Neurotransmitter ist? Und wieder ohne sie jetzt zu Professoren der Anatomie machen zu wollen, man sieht es leider nicht so gut, wie ich gehofft habe, aber wir sehen einen Schnitt in die Richtung sozusagen durchs Gehirn durch. Hier vorne wären die Augen, hier hinten ist das Kleinhirn. Und was wir hier sehen, sind unterschiedliche farbige Signalwege. Und alle diese Signalwege sind Signalwege des Dopamins. In diesen Signalwegen werden Dopaminsignale übertragen und haben aber jeweils pro Signalweg auch eine andere Wirkung. Das mesolimbische System zum Beispiel ist verantwortlich für die Halluzinationen und auch für die Impulskontrollstörungen, auch für emotionales Verarbeiten. Der mesokortikale Weg hier vom Mittelhirn fort an den Kortex, an die Hirnrinde, ist vor allem für Lernen, Aufmerksamkeit etc. zuständig. Und wie im Falle von Werner jetzt, ist hier der nigrostriatale Signalweg, der Signalweg, der zum Beispiel beim Parkinson vor allem für die motorischen Symptome zuständig ist, das Zittern, die Muskelsteifheit und die allgemeine Verlangsamung. Zum Zweiten gibt es innerhalb dieser unterschiedlichen Signalwege auch unterschiedliche Rezeptorengruppen. Auch hier möchte ich nicht zu sehr in meine Mikroblase verschwinden, aber es gibt grundsätzlich D1-Like-Rezeptoren und D2-Like-Rezeptoren, insgesamt 5 Rezeptorfamilien insgesamt. Und wie man nur ganz grob auf der Seite hier sehen kann, ist, dass sie ganz unterschiedliche Dinge machen. Also die einen machen Motorik, also Bewegung, die zweiten machen Emotionen und Belohnung und die dritte Gruppe macht dann kognitive Leistungen. Also auch da gibt es eine Untergliederung, welche Rezeptoren stimuliert werden und welche Aktion dadurch ausgelöst oder gehemmt wird. Und ganz im Überblick hier sieht man auch, anhand welcher Rezeptoren in der Behandlung von Erkrankungen auch Erfolge herbeigeführt werden, also welche Rezeptoren auch in unterschiedlichen Krankheiten mit betroffen sind. Und da sieht man zum Beispiel eben, dass Parkinson D1- und D2-Rezeptoren lastig ist, die Suchtthematik und die Schizophrenie zum Beispiel D3, das Attention Deficit Hyperactivity Disorder, also die ADHS-Geschichten D4. Und dass D5 zum Beispiel auch auf den Blutdruck wirkt. Also hier auch, dass Dopamin tatsächlich auch Effekte auf das Herz-Kreislauf-System hat. Und der letzte Punkt, warum das alles so komplex ist, ist, dass es nicht nur davon abhängt, welcher Signalweg, welcher Rezeptor, sondern auch welche Konzentration. Und hier ist, glaube ich, der Punkt, den ich auch mit dem Patienten Werner schildern wollte, der viel ist nicht immer super. Und wenig ist nicht immer schlecht. Und zwar sieht man das auf dieser Grafik, dass wir zum Beispiel bei den Parkinson-Patienten sehr gerne den motorischen Zustand, also das Zittern und die langsame Verlangsamung, dazu hernehmen, einen Therapieerfolg zu bewerten. Das heißt, wir sehen hier, es gibt zu wenig Dopamin. Hier befindet sich der Patient, ich gebe ihm ein Medikament. Und der Dopaminspiegel steigt an. Damit geht es dem Patienten motorisch gut. Gleichzeitig ist er aber in anderen Bereichen, wir haben ja gesagt, beim Parkinson ist ein Signalweg besonders betroffen, in anderen Bereichen aber überstimuliert. Sprich, eigentlich geht das die Performance zum Beispiel im kognitiven Bereich oder bei Konzentration, eben Impulskontrolle, nach unten und hat wieder eine schlechte Auswirkung. Das heißt, wir sprechen vom Sweet Spot in der Mitte, den man treffen muss mit dem Dopamin, um keine Nebenwirkungen und trotzdem eine gute Wirkung in unterschiedlichsten Bereichen zu kreieren. Vor allem, weil wir bisher noch keine Lösung haben, Dopamin nur in diese Gehirnregionen zu verabreichen, die tatsächlich von einer Krankheit betroffen sind und alle anderen Signalwege davon zu schonen, überstimuliert zu werden. Wenn wir also einige Erkrankungen auflisten, die durch Dopamin oder die mit Dopamin im Zusammenhang stehen, dann würde ich gerne auf diese 4 Bereiche kurz eingehen. Ich habe ein kurzes Video von einem meiner Parkinson-Patienten mitgebracht. Das ist das klassische Parkinson-Zittern, asymmetrisch Ruhezittern an der rechten Hand. Also es geht um den Untergang von Nervenzellen, vor allem dopaminerge Nervenzellen. Den Tremor haben wir gesehen. Die Bradykinese werden wir gleich noch sehen, indem man den Patienten bittet, zwischen Daumen und Zeigefinger ein Fingertapping durchzuführen. Hier zeigt man nur nochmal, dass der Tremor nach einiger Zeit des Haltens nochmal durchkommt, der sogenannte Durchbruchstremor. Und jetzt sehen wir auch die Bradykinese. Man will, dass er es so macht, aber man sieht grundsätzlich, dass der Patient eine sehr kleine Amplitude hat und Probleme hat, diesen Untersuchungsanforderungen nachzukommen. Der Parkinson eben, passend zur ganzen Vorgeschichte, hat aber nicht nur die motorischen Symptome, aber eben das Dopamin oder der Dopaminmangel macht auch genau das, was wir vorher auf der Grafik gesehen haben. Tag-Nacht-Rhythmus, es gibt hier exzessive Tagesmüdigkeit, es gibt Schlafstörungen, es gibt Depression, es gibt Angst, es gibt aber auch orthostatische Hypotension, also Blutdruck. Missregulationen mit sehr niedrigem Blutdruck. Also all das passt uns genau zu dem, was wir eigentlich erfahren haben, dass Dopamin und Dopaminrezeptoren sehr häufig und weit verbreitet im Körper vorhanden sind. Eine sogenannte krankheitsmodifizierende, also heilende Therapie gibt es leider eben, wie gesagt, noch nicht. Und alle unsere Ansätze, und auch hier möchte ich nicht so sehr in die Biochemie gehen, aber alle unsere Ansätze sind im Endeffekt darauf ausgerichtet, den Dopaminspiegel im Allgemeinen zu glätten und zu erhöhen, um Symptome zu lindern, ohne Nebenwirkungen zu verursachen. Und das können wir tun, indem wir entweder hier Dopamin nachfüllen direkt oder indem wir an unterschiedlichen Stellen zwischen der Nervenzelle und der im synaptischen Spalt, ja zwischen zwei Nervenzellen, den Abbau durch unterschiedliche Enzyme, da gibt es mal OB und COMT, den kann man hemmen und dadurch mehr Dopamin verfügbar machen. Und das da hier ist die böse Gruppe der Dopaminagonisten, die natürlich sehr, sehr gerne auch nach wie vor in der Klinik verwendet werden, nicht mehr so häufig, aber schon noch, und die dem, wenn man es dem richtigen Patienten verabreicht, auch eine sehr gute Behandlungsoption sind. Dann gehe ich mal weiter zum Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das habe ich mir ausgesucht, nicht weil ich ein Spezialist darin bin, sondern weil es, glaube ich, auch was ist, was mit dem jeder auch noch was anfangen kann und das auch in den letzten Jahren natürlich immer häufiger auch diagnostiziert wird. Auch hier kommt es zu einer Störung der Verarbeitung von Dopamin im Körper, auch Noradrenalin. Das versuche ich immer ein bisschen zu verdrängen. Relativer Dopaminmangel in eben diesem mesokortikalen, also im blauen, und im mesolimbischen, also im pinken System. Und dann hängt davon ab, es gibt die ADHS, also die unruhig sind, die nicht still sitzen können, die zappelig sind, und die ADS, die eher zurückgezogen, ängstlich und schüchtern sind. Und das hängt davon ab, ob eben das nigrostriatale System, also das, das wir kennengelernt haben beim Parkinson, das für die Motorik zuständig ist, auch mit betroffen ist oder nicht. Grundsätzlich betrifft es aber in erster Linie kognitive Funktionen, Aufmerksamkeit und Konzentration sowie Lernen plus minus der motorischen Unruhe. Die Ursachen dieser Erkrankung sind nach wie vor nicht gänzlich geklärt. Es wird ein multifaktorielles Modell angenommen mit genetischen Faktoren und Umweltfaktoren. Und die Therapie ist auch multimodal mit Psychotherapie, Psychostimulantien, Psychoedukation und Therapie. Aber um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, man versucht durch die Erhöhung der Dopaminkonzentration wiederum eine verbesserte Signalübertragung zu erreichen. Und das hat zur Folge, dass man wieder dopaminerge Substanzen nimmt, um diese Erkrankung zu behandeln. Diesmal sogar Substanzen, die auch ganz gerne von Gesunden genommen werden in gewissen Situationen, um deren Leistungsfähigkeit weiter zu boosten. Aber das werden wir später dann nochmal genauer erörtern. Schizophrenie ist vielleicht auch noch ein bekannter Begriff. Es ist eine chronisch-psychiatrische Erkrankung, das durch gestörtes Denken, Wahrnehmung, Emotionen und Verhalten gekennzeichnet ist. Hier auch wieder unterschiedliche dopaminerge Systeme betroffen. Mesokortikal, also wieder der blaue, ist für die kognitiven Symptome zuständig, also für die negativen Symptome. Der mesolimbische, also der pinke, wiederum für diese ganzen bunten Symptome, für die Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Psychose. Ja? Also Sie sehen schon, das Thema wiederholt sich grundsätzlich, welcher Signalweg wofür zuständig ist. Auch hier wissen wir leider nicht bis zum ganz schließlich und endlich die Erklärung, warum manche eine Schizophrenie bekommen und manche nicht. Es gibt auch hier wieder genetische Faktoren, aber es wird eine multifaktorielle Genese angenommen. Sucht im Allgemeinen wollte ich jetzt hier nochmal reinnehmen, weil die auch eben im dopaminergen System entstehen kann. Wir haben vorher schon ein bisschen angesprochen, wir sind wieder im pinken Weg, also wir machen was, Dopamin wird freigesetzt, es war eine angenehme Erfahrung. Fangen wir mal ganz banal an, ich trinke ein Glas Rotwein, er hat mir wahnsinnig gut geschmeckt, ich war danach auch vielleicht etwas beschwipst, hatte einen super Abend, angenehme Erfahrung, Dopamin wird freigesetzt. Wenn ich ein stärkeres Suchtmittel nehme, wie zum Beispiel LSD oder Ecstasy oder ähnliches, dann verursacht das einen sehr starken dopaminären Reiz und eine mögliche Überstimulation des Systems, das im Normalfall mit normalen Tätigkeiten und Hobbys etc. mit dieser Art von Überstimulation nicht in Verbindung kommt. Chronischer Konsum umgekehrt von auch leichteren Suchtmitteln verändert insgesamt die Dopaminrezeptoren Zusammensetzung und auch Freisetzung. Also wenn immer zu viel da ist, regulieren sich die Dopaminrezeptoren hinunter. Und wenn immer zu wenig da sind, versuchen die sich hinauf zu regulieren. Also der Körper kann schon ein bisschen damit umgehen, wenn hier Veränderungen passieren. Aber wenn ich natürlich chronisch nach oben reguliere, entsteht für mich eine Toleranz. Das heißt, ich brauche das nächste Mal mehr, um denselben Glücksrush zu kriegen. Und das nächste Mal brauche ich noch mehr und noch mehr. Und damit entsteht ein erhöhter Bedarf für die gleiche Wirkung. Und auch eine Entzugssymptomatik bei Abstinenz. Und schon sind wir eben bei einer insgesamten Abhängigkeit, die dann auch durch die geringere natürliche Dopaminaktivität zu diesem starken Verlangen in Suchterkrankungen führt. Da habe ich jetzt nochmal eine kurze Geschichte. Und ich entschuldige mich grundsätzlich dafür, dass ich jetzt hier schon wieder einen Herrn genommen habe, einen Jungen. Bewege mich auch hier etwas in Klischees, wobei ich dazu sagen muss, dass sein Profil sehr typisch ist, aber es hier in diesem Zusammenhang eigentlich keine Gender-Differenz gibt, was die Wahrscheinlichkeit dieser Situation betrifft. Also Moritz ist 28 Jahre alt und er ist aufgewachsen in einer Mittelstandsfamilie. Sein Vater, erfolgreicher Bankkaufmann und eher Perfektionist. Also Moritz wurde schon früh dazu getrimmt, Leistung zu erbringen. Moritz arbeitet als Projektmanager in einem schnell wachsenden IT-Startup. Sie werden sehen, es kommen noch ein paar Klischees. Überstunden, hoher Druck, Tagesordnung, Deadlines. Er arbeitet fleißig. Insgesamt ist er ein ehrgeiziger Typ. In seiner Freizeit trainiert er für den Triathlon. Und zum Runterkommen am Abend spielt er ganz gerne kompetitive Online-Games. Es entspannt ihn aber nicht wirklich. Es gelingt ihm nicht so richtig. Und er merkt, dass es zunehmend schwierig wird, eigentlich dieses Leistungsniveau auch zu halten. Sein Freundeskreis stammt aus der IT- und Sportszene. Gemeinsam Gesprächsthemen kreisen oft um Leistungsziele und Lifehacks. Das ist ja offensichtlich jetzt auch sehr, sehr in aller Munde. Seine Kollegen fangen dann mal an und sie diskutieren immer mehr, wie sie denn mit legalen Leistungsboostern noch mehr leisten könnten und noch ein bisschen leistungsfähiger sein könnten. Nootrope Substanzen oder Smart Drugs. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen relativieren. Ich würde mich mal behaupten zu sagen, dass 99% von Ihnen legale Leistungsbooster verwendet. Dazu gehören Kaffee, Ginkgo, Matcha. Ja, alle diese Dinge und auch für die Teetrinker, auch das Tein oder Taurin, was ja die Energiedrinkhersteller aus Österreich mit den Flügeln ganz gerne auch in ihre Getränke mischen. Also all das ist eigentlich auch schon ein Leistungsbooster. Wir versuchen dadurch unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Aber sie gehen dann einen Schritt weiter nach Nahrungsergänzungsmitteln, die sie ja eh für den Sport und so weiter schon etwas ausprobiert haben, kommen sie schnell zu verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und da komme ich eben in diesen Bereich der Medikamente, die unter anderem auch von ADHS-Patienten benutzt werden, beziehungsweise für diese verschrieben werden und die ganz gerne auch an Universitäten etc. von sehr ehrgeizigen Studenten zum Leistungsboosten verwendet wird. Es stellen sich kurzfristige Erfolge ein, er kann länger wach bleiben, fühlt sich konzentrierter, das klingt grundsätzlich alles super. Problem aber an der Sache, er kann jetzt noch weniger abschalten. Also wir haben ja gelernt, erhöhter Dopaminspiegel, Schlaf-Tag-Nacht-Rhythmus, er kann dann nicht mehr schlafen, kriegt Stimmungsschwankungen, weil er einen Schlafmangel hat, ist gereizt und nach dem Hoch kommt oft der tiefe Absturz. Das kennen vielleicht die ein oder anderen von Ihnen auch aus persönlichen Erfahrungen. Wenn man Partydrogen auch konsumiert, am nächsten Tag kommt die große Leere, da kommt die große Müdigkeit, die große Depression auch. Er hat das Gefühl der Leere, er vernachlässigt zusätzlich sein soziales Umfeld, seine Hobbys, seine körperliche Fitness leidet natürlich, ist eh klar, an dem ständigen Stressniveau und den fehlenden Ruhephasen. Und er klagt über plötzliches Herzrasen, Panikattacken, haben wir ja auch gehört. Auch als nichtmotorisches System bei Dopaminveränderungen können Angststörungen, Panikattacken auftreten, Gewichtsverlust, Inappetenz und häufiges Schwitzen. Und um das ein bisschen weniger plakativ zu machen, weil mir schon klar ist, dass das natürlich jetzt eine erfundene Geschichte in dem Fall ist, gab es eine Studie mit 22.000 Befragten in Deutschland und die haben für sich einmal beantwortet, A, haben Sie schon mal was konsumiert? B, was haben Sie konsumiert? Und C, sind Sie eigentlich bereit, verschreibungspflichtige Medikamente zu konsumieren und auszuprobieren, um Ihre Leistung zu steigern? Und während ich es jetzt nicht besonders schockierend finde, dass 62% sagen, sie trinken koffeinhaltige Getränke, fand ich eigentlich hier rechts bei 40% eine Bereitschaft, verschreibungspflichtige Medikamente zur Leistungssteigerung zu probieren, überraschend. Es ist damit mit den 22.000 Befragten die größte Studie dieser Art im deutschsprachigen Raum. Und 40% fand ich beachtlich. Das Happy Ending für den Moritz möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, um auch Ihr Dopamin wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es gab eine familiäre Intervention. Er hat sich ein bisschen mehr auf die ausgewogene Ernährung und das Training konzentriert und es gelang ihm der Entzug. Also Moritz geht's gut, Gott sei Dank. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf diese kognitive Leistungsfähigkeit, weil da haben wir natürlich auch ein gesellschaftliches Thema gerade. Die Anforderungen, unsere Leistungsfähigkeit ändern sich schnell und wir sind evolutionsbiologisch auf diese Geschwindigkeit und diese Umwelt überhaupt nicht vorbereitet und nicht eingestellt. Fähigkeiten, die wir oft jahrelang mühsam erlernen müssen, Programmieren, Sprachen, andere Fähigkeiten, ein Medizinstudium, könnten unter Umständen sich in einer sehr schnell wandelnden Gesellschaft als sehr rasch, als obsolet herausstellen und als veraltet und nicht mehr brauchbar. Das heißt also, wir müssen Strategien entwickeln, um den Erwerb und den Erhalt kognitiver Fähigkeiten sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene am Laufen zu halten und tagesaktuell zu halten. Und das würde auch erklären, diesen Druck, den wir hier spüren und gerade die junge Generation spürt, würde auch erklären, warum 40% dieser Befragten sich tatsächlich auch zu solchen Maßnahmen hinreißen lassen würden. Und in diesem Bereich der Leistungs- oder der zumindest der kognitiven Leistungsbooster gab es eine Publikation, die zusammengefasst hat, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und ich fand es sehr charmant, dass die Verhaltensstrategien in grün sind, so à la, die sind gut. Schlaf, Meditation, Sprache erlernen, kognitives Training und so weiter, Computertraining etc. pp., Physical Exercise. Die biochemischen, weil man da schon in die pharmakologische Ecke kommt, vielleicht in Rot gehalten, aber natürlich hier auch Spaß beiseite, hier nochmal die Ernährung und auch nochmal die Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus legitim sind und oft ungefährlich. Wenn man eben zum Beispiel an Ginkgo denkt, ich glaube, es gibt wenig Evidenz, aber sie tun auch nicht weh. Und bei den physischen Dingen passiert sehr, sehr viel. Man denkt an EEG-Neurofeedback, an optische Stimulation, an elektrische Stimulation. Da gibt es sehr, sehr viele Methoden, mit denen versucht wird, in größeren Studien Erfolge zu erzielen. Die Evidenzlage ist gemischt. Es gibt sehr, sehr fokussierte Bereiche, wo es auch Daten gibt, dass es hier Erfolge gibt oder Erfolge erzielt wurden. Und dann gibt es, glaube ich, auch aber leider Gottes auch den einen oder anderen, der, glaube ich, unter Umständen hier falsche Hoffnungen weckt. Also, was gibt es für Verhaltensstrategien, wenn ich zum Thema Dopaminbalance denke? Ja, die sind jetzt wieder so, dass der Dopaminspiegel wahrscheinlich sinken wird im Raum. Aber nicht überraschend. Ja, also ausgewogene Ernährung. Wir haben eben diese Aminosäure, die als Baustein des Dopamins gebraucht wird in vielen Nahrungsmitteln. Außerdem ausreichende Zufuhr von Eisen, Niacin, Folsäure, Vitamin B6. Auch die sind alle wichtig. Obst und Gemüse kann auch die Dopaminaktivität verbessern. Entspannung, Meditation, Massage, Yoga, Schlaf. Und wichtig ist eben vor allem aber auch ganz klar evidenzbasiert, Schlafentzug geht mit einer niedrigen Dopaminaktivität einher. Und da kommen wir leider nicht drum herum. Auch wenn es noch so fad ist und es noch so sozusagen zeitverschwenderisch wirkt. Also die Zusammenfassung grundsätzlich meines Themas heute ist, also es gibt über 100 verschiedene Neurotransmitter und das ist immer total schwierig, einen Generalisten zu finden. Um sich mit 100 unterschiedlichen Neurotransmittern gut auszukennen, bräuchte ich eines dieser Geräte, die irgendeinen Chip sozusagen mit irgendeinem Chip mir dieses ganze Wissen aneignet. Ich habe mit Dopamin genug zu tun. Es gibt, weil man Dopamin eigentlich auch ganz im engsten Sinne nicht als Hormon, sondern eben als Neurotransmitter bezeichnet, gibt zusätzlich noch im engeren Sinne 50 weitere Hormone. Dopamin ist eben nur eines dieser Signalstoffe. Die Interaktion, wir haben es gesehen, ist komplex. Rezeptoren, Signalwege. Zudem muss man sagen, dass sehr viele Effekte, die unterschiedliche Dopaminbehandlungen in sich haben, auch von der Grundpersönlichkeit der Menschen abhängig. Ich habe nicht umsonst auch das Beispiel von Werner gebracht als Rennfahrer. Er war schon risikoaffin. Diese Leute neigen noch mehr dazu, dann in weiterer Folge, wenn sie etwas überstimuliert werden, zu solchen Impulskontrollstörungen. Also auch die Grundkonstitution und die Grundpersönlichkeit spielt eine große Rolle. Insgesamt aber, muss man sagen, ist diese komplexe Interaktion verantwortlich für große Teile unseres Handelns, unserer Entscheidungen und unserer Persönlichkeit. Außerdem aber haben wir gesehen mit dem Blutdruck etc., dass es auch für weitere viele notwendige Körperfunktionen zuständig ist. Zellvolumenregulation, Neuroprotektion, also der Schutz von Nervenzellen. Und da stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage. Und die wurde mir auch schon mal gestellt. Und ich bin schwer ins Stottern gekommen, weil ich natürlich sehr zwiegespalten bin. Es spricht sehr, sehr viel dafür und ich habe Ihnen, glaube ich, Evidenz gezeigt, dass sehr große Teile dieses ganzen Schaltkreises von den Hormonen und Neurotransmittern verantwortet wird und gesteuert wird. Aber ich möchte mit einer hoffnungsfrohen, dopaminboostenden Slide enden. Und zwar ist die von Santiago Ramón y Cajal, ist ein Nobelpreisträger und der Vater der modernen Neurowissenschaften, also sozusagen mein Vater, mein beruflicher Vater. Und der sagt, every man can, if he so desires, become the sculpture of his own brain. Und damit möchte ich abschließen.
Jeder Mensch kann, wenn er es denn möchte, der Bildhauer seines eigenen Gehirns werden. Mit diesem Zitat endet der Vortrag von Stefanie Hirschbichler. Sie hat ihn am 25. Januar 2025 in Luzern in der Schweiz gehalten, auf dem AHA-Festival für Wissen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.